begrüße euch ganz herzlich, freue mich, dass ihr da seid. Wir gehen also wieder weit zurück in die Zeit Jakobs des Patriarchen. Noch einmal so zur Erinnerung, wir sind ja heute bei Teil 2, Josef und seine Brüder. Und wir hatten schon einen Teil 1 und wir erinnern uns an Jakob und Rahel oder Rachel, je nachdem. Und wie Rachel ja scheinbar unfruchtbar war, also erst im hohen Alter, Josef bekam. Und insofern war Josef auch sein Lieblingssohn und bekam von ihm einen bunten Rock und wurde also mit diesem Rock auch gegenüber allen anderen Söhnen, nämlich 10 bis dahin, hervorgehoben. Rahel war seine absolute Lieblingsfrau, wir werden aber auch noch hören, warum später dann. Aufgrund der Eifersucht der 10 Brüder wurde der Bruder, also der Josef, als Sklave verkauft und kam als Sklave nach Ägypten. Und dort kam er nach verschiedenen Umwegen, er war bei einem Kämmerer angestellt und dann falsch angeklagt und kam ins Gefängnis. Und dann später vor den Pharao, um dessen Träume auszulegen, weil er im Gefängnis 2 Personen die Träume ganz richtig ausgelegt hatte und hat sich so einen Namen als jemand erarbeitet, könnte man vielleicht sagen, der Träume auslegen konnte. Aber heute geht es nicht um die Träume, die er da im Gefängnis ausgelegt hat, sondern natürlich um die Träume des Pharao. Und dazu werde ich aus der Bibel lesen, damit wir da in den Text so ein bisschen hineinkommen. Pharao sprach zu Josef: Mir träumte, ich stand am Ufer bei dem Wasser und sah aus dem Wasser steigen 7 schöne, fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Und nach ihnen sah ich, andere 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so Hässliches gesehen. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe fraßen auf die 7 ersten fetten Kühe. Und da sie die hineingefressen hatten, merkte man es nicht an ihnen, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich, gleich wie vorhin. Da wachte ich auf. Und ich sah abermals in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Danach gingen auf 7 dürren Ähren dünn und versenkt. Und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die können es mir nicht deuten. Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume Pharaos sind einerlei. Gott verkündigt Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind auch 7 Jahre. Es ist einerlei Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre. Und die 7 mageren und versenkten Ähren sind die 7 Jahre teure Zeit. Das ist nun, wie ich gesagt habe zu Pharao, dass Gott Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach denselben werden 7 Jahre teure Zeit kommen, dass man vergessen wird alle solche Fülle in Ägyptenland und die teure Zeit wird das Land verzehren. Dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der teuren Zeit, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Das aber dem Pharao zum anderen Mal geträumt hat, bedeutet, dass solches Gott gewiss und eilend tun wird. Nun sehe Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze und schaffe, dass er Amtsleute verordne im Lande und nehme den 5. in Ägyptenland in den 7 reichen Jahren und sammle alle Speise und der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in Pharaos Kornhäuser zum Vorrat in den Städten und es verwahren, auf dass man Speise verordnet finde dem Lande in den 7 teuren Jahren, die über Ägyptenland kommen werden, dass nicht das Land Hunger verderbe. Die Rede gefiel Pharao und allen seinen Knechten wohl. Und Pharao sprach zu seinen Knechten: Wie könnten wir einen solchen Mann finden, in dem der Geist Gottes sei? Und sprach zu Josef: Weil dir Gott solches alles hat kundgetan, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Stuhl will ich höher sein als du. So sehen wir also die Zusammenhänge, die schon in der Bibel genau dargestellt sind, und machen jetzt hier weiter. Die 7 Hungerjahre. Da fingen an, die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine große Hungersnot in allen Landen. Als nun die reichen Jahre um waren im Land Ägypten, da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern, denn der Hunger war je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen. Gott sprach zu Jakob des Nachts in einer Offenbarung: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Und Gott sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn da selbst will ich dich zum großen Volk machen. Wir sind ja, und das kam ja hier auch zum Ausdruck, doch einigen Konflikten begegnet. Das heißt, jetzt bei Jakob zum Beispiel. Und wir werden sehen, was das jetzt nach dem Entsprechungssinn bei Swedenborg bedeutet. Ich habe hier eine Textauslegung, überwiegend ist es entnommen aus die Abrahamsgeschichte von Peter Keuner. Josef und seine Brüder, Teil 1 war ja die Träume Josefs und seine Gefangenschaft. Und heute der Teil 2, Josef deutet die Träume Pharaos, das haben wir jetzt schon im Originaltext der Bibel gehört. Und deshalb können wir mit der Auslegung auch gleich beginnen. Da heißt es: Da fingen an, die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine große Hungersnot in allen Landen. Also auch vorab mal, was sind denn die 7 fetten Jahre überhaupt als Entsprechungsbild? Nicht, wenn wir mit den 7 Hungerjahren quasi sofort anfangen, dann ist ja doch auch ein Bedürfnis da, zu überlegen, was die 7 fetten Jahre sind. Ich habe mich da ein bisschen natürlich bei Swedenborg eingelesen, weil das ist ja sehr interessant, was er dazu sagt. Das ist jetzt in den Texten von Peter vor allen Dingen ja auch zum Ausdruck gekommen, aber nicht so unmittelbar, wie wenn man jetzt Swedenborg in seiner konzentrierten Form liest. Und nun will ich das ein bisschen erläutern, und das ist auch für mich ein Aha-Erlebnis gewesen. Nicht, dass es vollkommen neu ist, aber so in der Art konnte ich es so gut nachvollziehen, weil es eben genau meiner Erfahrung entspricht. Es geht hierbei auch natürlich um den Text, bei dem Gesamttext, und das ist ja immer wieder bei Swedenborg so, es geht um die Wege der Wiedergeburt. Hier natürlich auch mit diesen Bildern der Hungerjahre oder Huttenjahre. Die Glaubenswahrheiten, die man als Kind oder natürlich auch später aufgenommen hat, die begründen wir bei uns zunehmend. Natürlich gibt es auch die andere Seite, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil das wird dann sonst zu viel. Also nehmen wir mal an, wir sind auf dem Weg der Wiedergeburt, dann begründen wir die Glaubenswahrheiten bei uns im Laufe der Jahre. Auch durch die eigene Anschauung eignen wir sie uns einfach an. Sie werden Teil von uns, Teil unseres geistigen Lebens. Aufgrund dieser Neigung zu diesen Wahrheiten, zu dieser Richtung, könnte man ja auch sagen, werden die Wahrheiten dann sehr vermehrt. Und diese Vermehrung der Wahrheiten, wenn es Wahrheiten sind, muss man jetzt natürlich davon ausgehen, wenn es Wahrheiten, Glaubenswahrheiten sind, diese nennt man die fetten Jahre. Versuchen wir uns mal zu erinnern, die Jahre, wo wir begeistert aufgenommen haben. Aufgenommen die Wahrheiten an sich. Die hatten ja mit unserem Leben nur so marginal zu tun. Die Wahrheiten haben uns begeistert. Sie haben uns voll eingenommen. Wir hatten das Gefühl, also wenn man von Wiedergeburt spricht, wir sind schon längst wiedergeboren, wenn wir das alles nur lesen. Ja? Oder auch mit unseren ersten Versuchen der Anwendung und so weiter. Das ist hier unter den fetten Jahren gemeint. Auch die sieben mageren Jahre stellen ein Entsprechungsbild innerhalb unserer Wiedergeburt dar. Und zwar welches? Hier könnte man sagen, wenn der Mensch näher zum eigentlichen Akt der Wiedergeburt kommt, zum eigentlichen Akt, also nicht die Begeisterung, die Blüten auf dem Blaum und all dieses, sondern zum eigentlichen Akt der Wiedergeburt kommt, wird man jener Wahrheiten gleichsam in Anführungsstriche beraubt. Man könnte auch sagen, sie spielen im Natürlichen nicht mehr die Rolle. Das heißt, sie werden uns in gewisser Weise entzogen. Warum? Dann wäre es ja sonst einfach. Wir müssten ja nur ein Buch aufschlagen, zack, zack, halten das für richtig und schon sind wir wiedergeboren oder sehr auf dem Weg oder fast schon, ja, also quasi. Das soll nicht sein. Das heißt, diese ganze Zeit, die Mystiker, die sprechen ja von, dass es so trocken wird, dass es dürre wird, dass man ja, sich verlassen fühlt von Gott oder eigentlich von allem, was da geistig ist. Und dieses Beraubtwerden der Wahrheiten, nicht, dass sie nicht im Gedächtnis noch da sind, je nachdem, was für ein Gedächtnis man hat, mehr oder weniger, aber viele Leute, die nicht so wie wir jetzt dauernd Vorträge machen oder auch viel hören, Vorträge oder lesen, werden vieles auch wirklich aus dem Gedächtnis verlieren, aber die, die auch ein gutes Gedächtnis haben oder wie wir jetzt viele Vorträge machen, trotzdem, es ist die gleiche Situation, zwischen dem normalen Leben und dem, was man weiß, ist eine riesen Diskrepanz. Das heißt, es wird einem entzogen, das Lebendige dieser Wahrheiten. Aber ich habe ja gesagt, dass es sich zu diesem eigentlichen Akt der Wiedergeburt, wenn es so ist, schon sehr stark hinwendet. Und in dieser Zeit werden jene Wahrheiten nach und nach ins Natürliche zurückgebracht. Und dort aber nur so weit zurückgebracht, wie es mit dem Guten des Lebens verbunden werden kann. Das heißt, wenn das Gute des Lebens nicht vorhanden ist, dann gehen diese Wahrheiten, die man mal in voller Begeisterung und durch Lesen und Lesen und Lesen aufgenommen hat, gehen sie verloren. Also ich glaube, die Sache ist klar. Man nimmt die Wahrheiten in der Fülle auf, das sind die 7 fetten Jahre. Und dann werden sie einen im Laufe des natürlichen Lebens wieder entzogen, in ihrer Lebendigkeit und Begeisterung. Immer vorausgesetzt, man ist überhaupt auf dem Weg der Wiedergeburt. Nähert man sich der Wiedergeburt aber, dann werden sie einem noch mehr entzogen, denn nun müssen die Kämpfe kommen. Das heißt, der Mensch muss selbst wissen, dass er diesen Weg gehen will. Und er muss ihn gehen. Wenn er nicht geht, dann werden einem zwar überall auch mal wieder die Wahrheiten ins Leben gebracht. Es geht immer um das Lebendige. Es geht nicht, dass es einem im Kopf gerade mal einfällt, sondern es geht um das Lebendige, die Wahrheiten. Dann werden sie, wenn man tatsächlich zur Wiedergeburt zugelassen wird, werden sie mit dem Guten, das man in seinem Leben tut, in Verbindung gebracht. Sie werden verbunden und der Mensch wird auch wirklich wiedergeboren. Ich glaube, es ist ganz logisch, dass es so sein muss. Es kann gar nicht anders sein, wenn der Mensch aufgrund seines freien Willens und aufgrund seines Mitwirkens bei der Wiedergeburt geführt werden soll. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Text, der einem auch die Erfahrungen des eigenen Lebens sehr deutlich machen. Also ich finde, mir jedenfalls, also wird damit es eigentlich sehr deutlich gemacht, wie der Herr vorgeht.